Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem BDSU-Podcast Kickoff. Auch heute haben wir euch wieder ein spannendes Thema mitgebracht und zwei tolle Interviewpartner eingeladen. Wir, das bin einmal ich, Anna-Maria, und meine Co-Moderatorin Johanna.
Hi zusammen!
Genau, und wie schon gesagt, haben wir uns heute auch wieder ein Thema überlegt und euch mitgebracht. Und vielleicht kannst du, Johanna, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was darüber erzählen, worüber wir denn heute sprechen mit unseren Interviewpartnern.
Ja, klar, gerne. Also wir haben uns im Vorhinein intern natürlich auch noch einmal umgehört und überlegt, welche Themen für eine neue Podcast-Folge ganz spannend sein könnten. Und Innovation und künstliche Intelligenz war da auch ganz oben mit dabei, da es natürlich generell sehr aktuelle Themen sind, aber auch unter anderem in der Unternehmensberatung. Und glücklicherweise konnten wir dann für die heutige Folge unseren Kurator BearingPoint gewinnen. Und wir freuen uns damit sehr, dass wir heute einen besseren Einblick bekommen können, wie diese beiden Themen bei BearingPoint im Alltag mit einbezogen werden. Jetzt aber erst einmal ein ganz herzliches Willkommen an Annalena und Michael von BearingPoint. Schön, dass ihr da seid.
Hi, beiden.
Danke für die Einladung.
Danke, dass ihr hier seid.
Sehr gerne.
Bevor wir jetzt in unser Thema einsteigen, könnt ihr euch ja vielleicht einmal persönlich auch vorstellen, aber auch BearingPoint, weil ja vielleicht noch nicht alle unserer Zuhörer und Zuhörerinnen BearingPoint so genau kennen.
Ja, gerne. Da hast du einfach mal den Vortritt, Annalena.
Charmant wie immer. Ja, Annalena mein Name. Ich bin jetzt seit 5,5 Jahren bei BearingPoint am Standort in Hamburg. Ich bin damals direkt nach dem Studium eingestiegen und sozusagen hängen geblieben. Genau, bin mittlerweile Senior Consultant in unserem sogenannten Cross-Industry-Team, also keiner spezifischen Industrie zugeordnet, sondern wir machen das industrieübergreifend. Und genau, bin sozusagen mit Michael zusammen im KI-Kernteam für Deutschland und wir beschäftigen uns grundsätzlich mit den großen Fragestellungen der digitalen Transformation.
Ja, hätte ich besser nicht sagen können. Ich versuche das vielleicht noch zu ergänzen. Also Michael Wilhelmi ist mein Name. Ich bin ebenfalls nach dem Studium bei BearingPoint eingestiegen. Das war im Herbst 2018, also mittlerweile ja, 3,5 Jahre in etwa da, mittlerweile auch als Senior Consultant tätig. Und ja, neben dem großen Digitalisierungsthema, was Annalena gerade schon angesprochen hat, bin ich auch ganz konkret bei uns im Unternehmen für das Thema Innovationsmanagement mit zuständig. Habe das auch im Master studiert, von daher ist das sehr cool, wenn man natürlich diese theoretischen Themen aus dem Studium dann in der Praxis anwenden kann. Und ansonsten vielleicht ganz kurz zu BearingPoint. Wir sind ja globales Management- und Technologieberatungsunternehmen, decken da die üblichen Branchen auch weitestgehend alle ab, also von Automotive über Financials, also Banking Capital Markets, über Life Sciences bis hin zu Utilities und Public sind wir da überall vertreten und natürlich immer mit einem starken Technologiefokus und bei uns im Team halt ganz konkret mit dem Thema künstliche Intelligenz.
Ja, super. Vielen Dank euch beiden. Da haben wir doch schon mal einen Einblick bekommen, was BearingPoint so macht und auch wer ihr beide seid. Wir haben bei uns im Podcast so eine kleine Tradition, dass wir unsere Interviewpartner gerne noch ein bisschen persönlicher kennenlernen möchten. Und das machen wir immer, indem wir ihnen ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Das würden wir natürlich auch mit euch machen. Das heißt, wir stellen euch jetzt 5 Entweder-Oder-Fragen und ihr dürft da beide gern kurz nacheinander einfach spontan drauf antworten. Und dann würden wir einfach schon mit der ersten Frage starten. Seid ihr beide eher Team Hund oder Team Katze?
Hund, 100%.
Hund.
Beide Team Hund. Habt ihr denn beide einen Hund?
Nein.
Nein.
Okay, aber ihr seid auf jeden Fall Team Hund, habt keinen. Möchtet aber vielleicht mal einen haben?
Also ich würde sagen, jetzt aktuell nicht. Aber im Freundeskreis sind einige Vierbeiner und da nutze ich doch die Chance ab und zu. Und nutze das und kümmere mich. Und genau, aber aktuell würde ich mir jetzt, glaube ich, keinen zulegen.
Nee, das ist in der Großstadt in einer Wohnung auch irgendwie so semi-optimal. Von daher vielleicht irgendwann mal.
Das stimmt natürlich. Okay, nächste Frage. Seid ihr eher der Typ Kartenspiel oder Brettspiel?
Oh, die ist schwierig.
Brettspiel.
Ja, ich gehe mit bei Brettspielen.
Brettspielen?
Obwohl ich auch viel Karten spiele.
Okay, ja, also
geht
klassisch. Die
fließen ineinander über.
Ja, das stimmt, stimmt. Sowas wie Activity hat ja Brett und Karte.
Das stimmt, da kann man gut beides kombinieren. Okay, wenn ihr Spiele spielt oder einen Film schaut, esst ihr dann lieber Schokolade oder Chips? Also eher süß oder salzig, ob man das deftig nennen kann vielleicht.
Also süß.
Schokolade.
Ich würde sagen, weder noch, aber das ist keine richtige Antwort, ne?
Nee, leider nehme ich mal wirklich nicht.
Ich snacke eigentlich nicht. Aber ich glaube, wenn, dann bin ich Team Herzhaft.
Also die Chips. Okay, dann seid ihr mal nicht einer Meinung. Vielleicht wird das ja bei der nächsten Frage wieder anders, wenn wir jetzt von dem Privaten so ein bisschen in das Berufliche kommen. Bei eurer Arbeit, arbeitet ihr da lieber bei eurem Kunden vor Ort oder im Büro von Billing Point?
Im Moment müsste die Frage eigentlich sein, ne? Lieber Homeoffice oder beim Kunden bzw. im Büro. Das ist schwierig, also im Office ist natürlich, also wir haben schöne Offices, zumindest das in Berlin. Es ist sehr neu und schön und da fühlt man sich auch wohl und trifft natürlich die Kollegen, Kolleginnen. Das ist oftmals besser als beim Kunden, was man da vor Ort hat. Aber natürlich ist die Nähe zum Kunden auch nett. Ne? Annalena, sag du was, ich gehe mit.
Ja, also ich würde jetzt sagen, in 2 Jahren Corona würde ich jetzt sagen, ich wäre schon mal wieder gerne beim Kunden.
Ja, genau, finde ich gut.
Das ist verständlich. Okay, auch noch eine Frage, eher in dem beruflichen Kontext, zum Thema Dresscode. Seid ihr da eher Team Business Casual oder doch Business?
Business Casual.
Genau, eher Business Casual, obwohl selbst das im Büro nur noch selten anzutreffen ist. Also,
und das finde ich ein bisschen schade.
Aber in Berlin ist sehr leger geworden.
Ja, und das finde ich so ein bisschen schade. Also man muss keiner am Freitag mit Anzug und Krawatte kommen. Da bin ich froh, dass wir das hinter uns haben. Aber so ein bisschen nett irgendwie. Und falls doch mal irgendwie ein Kunde oder Externer kommt, dass das einfach sehr vorzeigbar ist, da würde ich mich schon freuen. Also gern Business Casual, wie man es definiert.
Okay, dann auch hier nochmal vielen, vielen Dank an euch beide. Da haben, glaube ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal einen privateren oder konkreteren Einblick auch zu euch beiden bekommen. Jetzt seid ihr natürlich als Unternehmensvertreter von Billing Point bei uns hier im Podcast. Ihr seid Unternehmensberater. Wenn ihr euch nochmal zurückerinnert, wie das so als Kind war, da wolltet ihr ja bestimmt noch nicht Unternehmensberater werden. Da wusstet ihr wahrscheinlich noch gar nicht, was das überhaupt ist für einen Beruf. Was wolltet ihr denn als Kind werden? Wisst ihr das noch, was da so euer Traumberuf war?
Ich weiß das noch. Ich habe mich da letztens erst drüber unterhalten. Also ich wollte Ballerina werden.
Schön.
Und ich komme aber vom Land und da ist es nochmal so ein bisschen schwierig, da die großen Bühnen der Welt zu erobern. Aber zumindest in dem Teil, wo es möglich war, habe ich da meine Erfahrungen sammeln dürfen. Und als mir dann aufgefallen ist, dass man das wahrscheinlich nur so bis Anfang 30 machen kann und man sich dann einen neuen Job suchen muss, ist der Traum dann so ein bisschen zum Hobby nur geworden. Aber ja.
Ein Hobby, das es heute immer noch gibt?
Ja, tatsächlich. Also in Zeiten von Corona nicht ganz so stark, wie ich es vorher gemacht habe, weil das schon davon lebt, dass man das vor Ort machen kann. Aber ich warte sehnsüchtig, dass der Spiegelsaal wieder aufmacht.
Sehr cool. Und Michael, dein Traumberuf als kleiner Junge?
Ja, ich muss erst mal sagen, Annalena, das ist ja wahnsinnig reflektiert von dir, ne? Als Kind schon dran zu denken, wenn man mal 30, 40 ist, Dankeschön. Ob man da den Job noch ausüben kann. Ja, Wahnsinn. Bei mir war es, zumindest habe ich das immer in Freundschaftsbücher geschrieben, wie mir gesagt wurde, ich wollte mal Koch werden. Ich weiß nicht, wo das herkam. Ich hatte, glaube ich, als Kind mal so eine kleine Kochplatte und irgendwas hat mich daran fasziniert. Ich koche heute tatsächlich noch ganz gerne, ich mache es aber eigentlich zu selten, weil ich mir die Zeit nicht nehme. Ja.
Das heißt, ja, dann weiß ich, wer beim nächsten Team-Event kocht.
Das heißt, du bist dann eher der Typ, der dann die Fertigsachen isst, wenn du jetzt nicht so viel Zeit zum selber kochen hast?
Nee, ich muss da natürlich immer schauen, was kann man sich schnell machen, aber was ist auch irgendwo noch gesund und ja, bringt einem die notwendigen Nährwerte.
Ja.
Ist so ein Trade-off.
Okay, ihr habt jetzt auch beide schon so ein bisschen davon gesprochen, wieso es dann dieser Traumberuf vom Kind nicht geworden ist. Wie seid ihr denn dann wahrscheinlich übers Studium oder vielleicht auch erst danach dann zu dem Feld der Beratung und Unternehmensberatung gekommen?
Also bei mir hat das relativ lange gedauert, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich war auch anfangs im Studium, also ich habe meinen Bachelor in Münster gemacht an der BWU. Und anfangs war ich auch noch sehr stark Richtung Marketing orientiert. Beziehungsweise, wenn ich noch weiter zurückgehe, ich habe zuerst eine Bankausbildung gemacht und dann BWL studiert. Genau, und war dann anfangs so ein bisschen, weil ich gemerkt habe, ja, also dieser reine Zahlenbereich oder ja, auch dieser Vertriebsbereich im Privatbankgeschäft, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich machen will. Deswegen wusste ich auch irgendwie, Finance ist vielleicht jetzt nicht mein Favorit. Kam dann, wie gesagt, ins Marketing, weil ich dachte, das hätte zumindest nur ein bisschen einen kreativeren Touch. Und habe dann, ich weiß nicht mehr, wann der Punkt war, aber tatsächlich auch über eine studentische Unternehmensberatung, viele Grüße nach Move aus Münster, das ganze Thema Unternehmensberatung auch ein bisschen mehr für mich entdeckt. Und ja, das hat mich relativ schnell fasziniert, dass man eben diese verschiedenen Aspekte aus anderen Berufen in einem Beruf vereint. Ja, und dazu kommt natürlich irgendwo auch, dass man viel unterwegs ist, viel reisen kann. Das ist, glaube ich, für jeden jungen Menschen erstmal eine sehr attraktive Sache, obwohl ich mittlerweile auch sehr zu schätzen weiß, im Homeoffice zu sein und mein Leben hier in Berlin zu haben. Genau, aber so hat sich das quasi am Anfang des Bachelors entwickelt und ist dann auch bestehen geblieben bis zum Ende des Masters. Und so bin ich dann eingestiegen.
Ist ja schon
Sehr
fast
spannend.
klassisch, Micha.
Ja, ne?
Ich muss sagen, bei mir ist es, glaube ich, genau anders. Ich wusste wirklich ganz lange nicht, was so eine Unternehmensberatung wirklich macht. Man hört das ja immer so ein bisschen, oh, Berater und so. Und ich habe immer gesagt, so, das ist nichts für mich. So, ich will da nicht arbeiten. Ich kann mir das nicht vorstellen. So, ich muss irgendwas anderes machen. Und dann ist mir aber über den Lauf der Zeit so, auch nach dem Bachelor irgendwie bewusst geworden, so, ich weiß gar nicht genau, was ich machen will. Man macht so ein bisschen Praktika hier und da. Aber irgendwie war da nicht so das Richtige dabei. Und ja, dann habe ich mir gedacht, so, wo kann man eigentlich häufig unterschiedliche Dinge machen, also nicht nur fachlich, auch mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten und halt auch Projekte, weil Projekte waren für mich immer spannend, weil du hast halt irgendwie einen Start und du hast ein Ende und du hast ein Team. Und so ist das irgendwie so ein bisschen entstanden, um zu gucken, wo kann man diese Aspekte, also Team, Projekte, ne, zeitlich irgendwie begrenzt, unterschiedliche Orte, unterschiedliche Themen irgendwie zusammenbringen. Ja, und dann war das mehr oder weniger spontan. Und dann dachte ich damals, als ich bei Berrypoint angefangen habe, ich gucke einfach mal, ob das was für mich ist. Und tja, 5,5 Jahre später bin ich offensichtlich immer noch hier. Und es war dann doch was für mich. Also, ja.
Sehr spannend auf jeden Fall, dass ihr da schon so konkrete Vorstellungen dann auch hattet. Ihr habt jetzt auch beide schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht trotzdem nochmal die Frage, was macht denn so für euch konkret dieses Beraterleben aus, dass ihr auch sagt, das möchtet ihr weiterhin machen, vielleicht auch gerade dieses Beraterleben dann bei Billingpoint, was ihr da vielleicht findet, was ihr bei anderen Unternehmensberatungen nicht gefunden habt, also wieso ihr da auch dann gerade bei Billingpoint hängen geblieben seid.
Also ich würde vielleicht den Punkt nochmal aufnehmen. Für mich ist es immer noch so die Herausforderung. Also ich mag das auch, wenn man nicht immer genau weiß, was auf einen zukommt und man nicht immer genau weiß, wie seine Woche aussieht. Und vor Corona war der Beraterjob oder das Beraterleben natürlich nochmal ganz anders. Ich bin da aber auch bei Michael, dass das durchaus Vorzüge hat, da auch Homeoffice zu haben und deutlich flexibler nochmal zu sein. Aber das macht es schon für mich aus. Also die Herausforderungen, die Flexibilität und einfach dieses teilweise auch Ungewisse und natürlich auch die Möglichkeit oder die Gewissheit, kann man ja fast sagen, dass man wirklich als ja immer noch junger Mensch da beim Kunden vor Ort auch wirklich einen Einfluss nehmen kann. Also über das, was man tut, über die Ideen, die man einbringt, über die Dinge, die man vorbereitet, nachbereitet, ne, und dem Kunden da zur Seite steht. Und das macht es für mich immer noch sehr, sehr spannend.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich habe jetzt auch bis auf zwei Praktika die ich gemacht habe, noch nicht so viel Einblick in andere Beratungen gehabt. Die andere Beratung, bei der ich war, die war ebenfalls top von dem, was ich da gesehen habe. Ist natürlich dann immer auch schwierig zu vergleichen. Ich glaube, es kommt aber wirklich auch auf das Unternehmen an, auf die Kultur, auf die Kollegen, Kolleginnen. Und das ist was, was ich jetzt auch sehr zu schätzen weiß bei Bearing Point, dass wir wirklich an sich nur ein sehr junges Unternehmen sind. Klar, wir haben eine lange Geschichte, aber unser Management Buyout hat ja erst 2009 stattgefunden. Das heißt, wenn man so will, haben wir gerade mal 13 Jahre oder 12 Jahre auf dem Buckel. Und das heißt, es sind auch sehr viel Bewegung auch bei uns drin. Das finde ich super, dass wir selber auch viel noch an unseren Prozessen und an unseren Schwächen arbeiten und versuchen weiterzuentwickeln, dass wir sehr flache Hierarchien haben, dass Ideen auch doch sehr, sehr schnell aufgegriffen und umgesetzt werden. Also man kann wirklich auch innerhalb des Unternehmens auch was bewegen. Und das finde ich jetzt auch an Bearing Point sehr, sehr schön.
Ja, also das war ja schon ein sehr, sehr interessanter Einblick. Da konnten wir euch aber ja auch Bearing Point schon ein bisschen besser kennenlernen. Ich persönlich finde es auch super spannend zu sehen, dass ihr jetzt gar nicht so den gleichen Weg zur Unternehmensberatung hattet, sondern ja auch zu sehen, dass viele verschiedene Wege dann auch wirklich zur Unternehmensberatung führen. Jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen. Wir hatten ja am Anfang schon erwähnt, dass eins der Themen heute auch die Innovation sein wird und wie das in der Unternehmensberatung mit eingebracht wird. Und jetzt möchte ich aber einmal ganz zu Anfang von euch wissen, was denn für euch persönlich Innovation bzw. auch Innovationsmanagement bedeutet.
Ja, das ist jetzt hier die typische Frage, ne? wenn man jetzt aus dem Lehrbuch antwortet, dann ist es natürlich die Erfindung, die es auch zur Marktreife bringt in einer gewissen Größe auch skaliert wird Umsatz generiert, so im weitesten Sinne. Ich finde, das ist aber so ein bisschen auch so ein Begriff wie Digitalisierung. Da kann man ein unterschiedliches Verständnis von haben, jetzt wie gesagt abseits der Theorie. Und ich finde, Innovation hat auch viel natürlich mit Kultur zu tun. Und du hast es gerade in deinem Abbinder schon angesprochen, es gibt viele Wege, die zur Unternehmensberatung führen. Wir haben natürlich auch ganz viele unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Hintergründen. Ja, ich meine, der klassische BWLer bis hin zu Naturwissenschaften. Und da werden natürlich auch ganz verschiedene Ansätze miteinander kombiniert. Und sowas spielt, finde ich, auch sehr stark in das Thema Innovation mit rein. Also dass das Unternehmen, also im Thema Innovationsmanagement, es eben schafft, diese verschiedenen Ansätze und Denkweisen und Ideen zusammenzubringen, so dass aus einer einfachen Idee in der Zusammenarbeit auch was Großes entsteht und dann einen Prozess oder ja doch erstmal einen Prozess zu etablieren, der erlaubt, dass diese Ideen sich entwickeln können. Ja, also das ist so zusammengefasst mal mein Take dazu.
Ja, nee, auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde es auch gut, dass du es nochmal ansprichst, dass Innovation jetzt nicht so ein fest bestehender Begriff ist, sondern ja, das auch verschiedene Definitionsmöglichkeiten hat. Aber hat sich denn deine Vorstellung von Innovation auch in der Zeit nochmal verändert? Ich meine, du hast es ja gerade schon ein bisschen angeteasert, aber ja, wie war das bei dir?
Es ist natürlich, wie ich sagte, ein Unterschied, ne? ob man im Studium sowas in der Theorie behandelt tatsächlich im Unternehmen selber sieht, wie sowas auch funktioniert oder wie es auch manchmal eben nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, überall ein Lernprozess, egal ob es jetzt im eigenen Unternehmen oder beim Kunden vielleicht ist. Es gibt viele kleine Hürden, die es zu nehmen gibt. Und diese vordefinierten Prozesse, klassische, sage ich mal hier, Design-Thinking-Prozesse funktionieren halt nicht immer so eins zu eins. Ne? Und es muss ja immer vereinbar sein, auch mit dem Tagesgeschäft. Also das ist so ein bisschen, geht so in die Frage Ambidextrie rein. Ne? Also inwiefern bin ich in der Lage zu innovieren und neue Dinge zu tun und gleichzeitig mein Kerngeschäft auch weiter zu pflegen. kam übrigens vor kurzem eine interessante Studie von Bearing Point raus zum Thema Ambidextrie bei Versicherungen. Mal ein bisschen Eigenwerbung gemacht hier an der Stelle. Ja, genau. Und das ist, wie gesagt, also Theorie und Praxis geht gerne mal auseinander. Und da muss man aber auch, wie im Beraterjob ja immer, flexibel sein, damit umzugehen und einfach neue Lösungen finden.
Du hattest es eben ja auch schon angesprochen, so ein bisschen mit der Unternehmenskultur. Also ich persönlich finde auch, dass Innovation immer so ein bisschen was mit Weiterentwickeln und Vorangehen zu tun hat. Und jetzt auch, wenn man sich das Thema Unternehmenskulturen anschaut, würdest du auch sagen, dass das auch ein Thema ist, was da definitiv mit reingehört? Also wie sich Unternehmenskulturen anpassen, wie man offen wird für da auch neue Wege, neue, ja, vielleicht Formen von Unternehmenskulturen und dieses Thema Innovation nicht nur auf diese Arbeit an sich sich bezieht, sondern auch auf das komplette Unternehmen und wie da alle miteinander arbeiten und umgehen?
100%. Ich meine, es gibt dieses Sprichwort Culture Eats Strategy for Breakfast und das ist genau das Thema. Also Kultur ist natürlich, Kultur und Change Management, das sind Themen, die sind nicht nur in Digitalisierungsprojekten oder in allen großen Projekten extrem wichtig, sondern natürlich gerade im Bereich Innovationsmanagement, ja, weil diese Denkweise, die ich eben kurz erläutert habe, auch unterschiedliche, also Leute mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenzubringen, Ideen zu teilen, gemeinsam an Sachen zu arbeiten, das fehlt im, oder das ist so ein bisschen widersprüchlich zur klassischen Unternehmenskultur, wo natürlich aufgrund von Incentives so gearbeitet wird, dass jeder versucht, seinen eigenen Benefit zu maximieren, ja, wo dann aber schnell vergessen wird, dass eben, wenn man es jetzt aufs große Ganze betrachtet oder aufs Unternehmen dann eben betrachtet, man viel erfolgreicher sein könnte, wenn man mit einem Mindset rangeht, was einfach deutlich offener ist in der Hinsicht. Ne? Also weg vom Silo-Denken und ja, man arbeitet nicht über die Abteilungsgrenzen hinweg, sondern man öffnet wirklich diesen Prozess, versucht diese Leute auch zusammenzubringen und versucht dann so einen Nährboden zu schaffen. Und das ist natürlich alles am Ende Kultur und das dauert auch. Ja? Also das sehe ich ja, kriege ich ja bei uns auch jedes Mal mit, wenn wir in dem Thema unterwegs sind. Ich würde sagen, wir sind da schon recht weit, ja, aber natürlich mit einer Struktur wie unserer, ne? Wir sind ja über verschiedene Länder verteilt, mit einer Partnerstruktur, mit verschiedenen Branchen und verschiedenen Dienstleistungen, die wir so haben in der Matrix-Struktur, ist natürlich auch sowas schwierig zu verankern. Ne? Und das dauert einfach seine Zeit, bis das dann überall angekommen ist. Und wenn aber dann, wie gesagt, diese Strukturen geschaffen sind, dann ist das sehr wertvoll.
Ich würde da gerne noch was ergänzen, weil apropos Strukturen geschaffen, für mich ist es immer wichtig oder für mich ist es essentiell, ein Unternehmen muss gewisse Rahmenbedingungen entwickeln oder ja, festlegen und die Kultur wächst dann sozusagen über die Mitarbeiter, die natürlich da Teil des Ganzen sind. Und Michael hat es ja angesprochen, sowas wie Change Management oder auch ein kultureller Wandel, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Und gerade wenn du ja, Mitarbeiter hast, die vielleicht schon den Job ein oder zwei Tage länger machen oder dann die jungen Wilden dazukommen, da hast du auch dann so einen Generationskonflikt oder auch einfach, wie man mit Technologien umgeht oder wie man einfach denkt, wie man an Probleme herangeht. Und ich finde es immer wichtig, dass ein Unternehmen auch einfach den Raum gibt, um so einen Wandel herbeizuführen, beziehungsweise um auch einfach die Mitarbeiter zu ermutigen, Ideen oder selbstständige Ideen auch einzubringen. Und Ideen, finde ich, ist ja nicht, man wacht ja nicht morgens auf oder vielleicht manche Leute wachen morgens auf und haben eine Handvoll Ideen, sondern das hat ja auch viel mit Kreativität zu tun und die braucht einfach Zeit und Raum und Inspiration und irgendwie Möglichkeiten, die auch auszuleben. Und das ist auf jeden Fall was in der Beratung immer so eine Gratwanderung ist, weil man natürlich vom Kundengeschäft ja auch lebt. Ne? Man macht das ja auch für den Kunden oder mit dem Kunden gemeinsam. Und gerade wenn wir dann in Richtung Bearing Point gucken, wir haben ja noch unser eigenes Unternehmen, also ne? Man arbeitet beim Kunden, aber ist ja auch noch verantwortlich dafür, dass auch Bearing Point weiter nach vorne kommt, dass wir neue Services entwickeln, neue Dinge tun und auch da innovieren oder da irgendwie weiterkommen. Und auch das klappt ja nur, wenn du einfach Zeit investierst und den Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit gibst, da ja ihre Ideen oder ja einen Saatboden zu schaffen, wo sie ihre Ideen streuen können. Also ja, dauert auf jeden Fall, aber ist nicht unmöglich.
Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir natürlich einen sehr jungen Altersschnitt in der Beratung haben. Also ich denke, das ist in jeder Beratung so, im Vergleich zu, sag ich mal, im krassesten Gegensatz wahrscheinlich der öffentliche Sektor, dass wir natürlich viele junge Leute haben, die, ne, mit, dann auch mit Wissen aus dem Studium kommen, die Lust haben, auch neue Dinge zu tun. Und ja, dass man eben so einen kulturellen Wandel auch deutlich schneller umsetzen kann. Da sind es dann oft eher so, weiß ich nicht, die Herrschaften im Partnerbereich, die vielleicht das Ganze so ein bisschen verlangsamen. Aber hier, ne, so gerade die Senior Consultants, die sind ganz vorne dabei.
Ganz vorne mit dabei.
Ja, auf jeden Fall war das ja jetzt schon super, super informativ und ich finde, wir konnten schon auch einen kleinen Einblick bekommen, wie wichtig ja Innovation auch für Bearing Point ist. Annalena, du hattest es gerade auch schon ein bisschen angesprochen, dass Bearing Point auch versucht, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen genau einfach ja daran zu beteiligen. Gibt es denn irgendwie auch konkrete Angebote von Bearing Point, die ihr jetzt auch schon quasi, wo ihr schon teilgenommen habt und so ein bisschen auch an der Innovation bei Bearing Point da beigetragen habt?
Also wir haben tatsächlich ganz unterschiedliche Formate. Es gibt auch sowas wie einen Shark Tank, also so ganz klassisch, wie man das kennt, wo man sozusagen mit seiner Idee antreten darf und sich da einer Jury stellt und dann sozusagen um Budget und Arbeitszeit kämpft. Also ich war selber noch in keinem Shark Tank, aber ich kenne einige Kollegen, die das gemacht haben. Das ist richtig cool, auch so, also über länderübergreifend, international. Und da kamen richtig, richtig coole Ideen bei rum. Oder jetzt auch kürzlich hatten wir haben ja auch, das kann Michael vielleicht gleich nochmal im Detail erzählen, weil er da ja unser Innovation Ambassador ist oder Agent. Aber es gab letztes Jahr so eine coole Kampagne, irgendwie Beers for Ideas. Wo man sozusagen, wenn man mit Kollegen zusammensaß und irgendwie eine coole Idee entwickelt hat, dass man dann auch, ich weiß gar nicht, wie viel Budget man dann hatte, sozusagen, um sich zu verköstigen, um die Kreativität anzuregen, durfte man das dann sozusagen auch über die Firma dann einreichen und abrechnen. Und das war schon irgendwie ganz cool, weil das dann nochmal so ein Antrieb war, sich irgendwie nach der Arbeit nochmal irgendwie in einem netten Umfeld zusammenzusetzen und die Köpfe zusammenzustecken. Und genau. Und wir haben tatsächlich auch im Team, also vielleicht können wir da auch gleich nochmal tiefer rein, aber sozusagen auch eine Idee, die mittlerweile schon ein Asset oder ein Service ist, gepitcht. Es gab so eine Innovation Week. Wir hatten da auch so ein kleines Coaching davor, wie man denn so einen Innovation Pitch vorbereitet. Der durfte irgendwie nur, weiß nicht, 7 Minuten oder was lang sein. Und dann mit irgendwie einer ansprechenden Präsentation und so ein bisschen, wer sagt was, wurde dann auch aufgenommen. Und am Ende durfte dann sozusagen die ab Manager-Level die ja, Jury oder das Publikum dann voten, ne, welche Idee irgendwie auch am zukunftsträchtigsten ist und welche Idee vielleicht auch bei unterschiedlichen Kunden gut ankommen würde. Also habe ich das Gefühl, macht das Unternehmen schon viel, um auch wirklich jeden da mit einzubinden. Also jeder hat die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen, wenn er denn möchte.
Ja, also ich denke auch, also da passiert wirklich sehr viel bei uns. Da gibt es sehr coole Kampagnen. Man merkt halt wirklich, also es ist auch verankert bei uns in der Strategie, in der 2025er, dieses ganze Thema Asset-Based Consulting. Weil man einfach erkannt hat, klar, der klassische Servicebereich und das Beratungsgeschäft ist das eine Standbein. Aber wenn man es natürlich schafft, in dieses Thema Asset-Based Consulting reinzukommen und da auch mit neuen Pricing-Modellen zu arbeiten, ja, das ganze Thema Software as a Service noch mit zu integrieren, dann kann man natürlich, also da kommt man natürlich immer so ein bisschen an diese Schnittmenge zwischen Softwareunternehmen und Beratung. Und das ist natürlich ein sehr attraktiver Markt, ne, weil man natürlich solche Lösungen auch sehr gut skalieren kann und man ein bisschen wegkommt von diesem natürlich sehr menschenintensiven Geschäft, was Beratung nun mal ist. Ne? Wir können es nicht zweiteilen. Und wenn man aber irgendwie noch Software oder eigene Software implementieren, verkaufen kann, dann kann man natürlich da auch in Zukunft deutlich stabilere Umsätze kreieren. Und ich glaube, das hat uns auch Corona natürlich nochmal gezeigt, wie schnell so eine, ja, die Wirtschaft auch kippen kann. Und wenn man auch so ein Standbein hat, dann ist das natürlich hervorragend. Also das Management ist da sehr, sehr hinterher beim ganzen Thema Innovation und fördert das auch mit den verschiedensten Kampagnen.
Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon alles sehr innovativ. Mich würde jetzt tatsächlich auch noch interessieren, worin ihr Herausforderungen bei dem Thema Innovation seht. Ich weiß nicht, du hattest jetzt gerade auch schon mal Corona angesprochen. Ich meine, es war ja für viele Unternehmen auch eine Herausforderung. Kann man das auch in dem Bereich bei euch irgendwie sehen oder ja, welche anderen Herausforderungen habt ihr dazu?
Ja, ich glaube, das ist.
Die Zeit.
Die Zeit ist natürlich immer, ja, ein Problem. Wie gesagt, wir können es nicht zweiteilen und ja, irgendwann will man natürlich auch ganz gerne Feierabend machen. Was aber natürlich, ne, aufgrund des Homeoffice einem so ein bisschen, zumindest so ein bisschen mehr Flexibilität gegeben hat und man solche Themen vielleicht noch mehr bearbeiten kann als früher. Auf der anderen Seite fehlt natürlich auch die räumliche Nähe zum Kunden. Weil die meisten Ideen oder die meisten sinnvollen Ideen kommen aus Kundenprojekten. Ja, also es ist ja dieser klassische Innovationsprozess, wo man sagt, es fängt an wie mit, ne, erstmal Insights sammeln, was sind so die Probleme, die Menschen haben oder die Kunden haben und dann über einen Ideation-Prozess zu versuchen, dafür Lösungen zu finden und diese eben weiterzuentwickeln. Und wenn dieser erste Schritt wegfällt oder nur noch online stattfindet, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, diese Erkenntnisse erstmal zu sammeln. Ja, das Gleiche, wenn man es weiterdenkt, die Entwicklung geht natürlich, oder auch das Brainstorm geht natürlich auch leichter, wenn man mit den Kollegen im gleichen Raum sitzt, ja, oder wenn man eben abends dann mal was trinken gehen kann und ein bisschen kreativ werden kann, als das, wenn es ja, alles rein online stattfindet. Das sind, glaube ich, so zwei Sachen, also wirklich auf Corona bezogen, die dann ein bisschen schwieriger sind.
Würdet ihr auch sagen, es gibt inhaltliche Herausforderungen, also jetzt vielleicht nicht nur in Böhmen Point an sich oder bei Böhmen Point, sondern dann auch bei den Unternehmen, was jetzt Thema Innovation auf das Unternehmen bezogen bedeutet? Also klar, Corona ist ja auch viel so mit der Umsetzung, aber vielleicht so dieses, wo setzt man denn überhaupt an? Wie bringt man denn seine Leute dazu? Ihr habt das ja auch schon ein bisschen angesprochen, dass mit diesen kleinen Wettbewerben, dass sich jeder einbringen kann, würdet ihr sagen, die Herausforderung kann auch einfach darin bestehen, die Leute erstmal dazu zu bekommen, dass sie innovativ denken oder sich da einbringen?
Also würde ich direkt unterschreiben. Und das ist das, was wir, glaube ich, vorhin meinten mit Change und kultureller Wandel, weil man kann natürlich seine Mitarbeiter ermutigen, kreativ zu sein und sich irgendwie einzubringen, aber wenn ein Mitarbeiter einfach so nicht ist und irgendwie nicht so extrovertiert oder irgendwie, ne, gerne irgendwie seine Ideen kundtut oder vielleicht auch einfach keine Ideen hat, weil er vielleicht seinen Job einfach macht, weil er ihn halt macht, aber irgendwie dieses große Ganze nicht sieht. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was man irgendwann auch als Unternehmen schaffen muss, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, jeder Einzelne zahlt auf was Großes Ganzes ein und jeder Einzelne ist wichtig und halt nicht irgendwie direkt austauschbar und jeder was, oder das, was jeder Einzelne macht, ist auch irgendwie von Bedeutung. Und ich glaube, dann kriegt man die Leute auch dazu, ja, dass sie motiviert sind und dass sie auch Lust haben, sich einzubringen und vielleicht auch mal diese Extrameile zu gehen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, weil gerade am Anfang muss man vielleicht irgendwie eine Stunde mehr oder zwei investieren, ne? Und irgendwie so ein bisschen aus seiner Komfortzone herausgehen und sich austauschen. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, weil ich glaube, viele Unternehmen würden von sich selber sagen, sie sind sehr innovativ. Aber wenn man dann mal so ein bisschen genauer hinschaut, dann haben die weder Möglichkeiten, Strukturen, Kollaborationsräume und auch irgendwie den Willen, ihren Mitarbeitern den nötigen Freiraum zu geben, innovativ zu sein. Und dann wird es natürlich schwierig, ne? Dann kannst du es auch nicht nachhaltig umsetzen.
Ja, alles, was extrinsisch motiviert ist, kann man natürlich als Unternehmen recht einfach darstellen, ne? So in Form von Prämien oder, ne, solchen Kampagnen, wo man auch direkt belohnt wird oder der Bonus oder wie auch immer. Aber man muss halt wirklich dahin kommen, dass die Leute intrinsisch motiviert sind. Ne? Und das ist das, wo der typische Startup-Gründer natürlich weiß, er arbeitet für sich selber und er hat sein Baby, was er gerne umsetzen möchte und erfolgreich machen möchte. Und da besteht die Schwierigkeit, dass man natürlich als Arbeitnehmer in einem großen Unternehmen eben vielleicht nicht dieses Big Picture sieht, sondern warum soll ich jetzt meine Zeit investieren und an dieser Idee arbeiten, an der Entwicklung und warum soll ich das groß machen?
Ja, jetzt haben wir ja bereits schon über das Thema Innovation gesprochen. Und dazu gehört ja auch immer das Thema Technologien und auch die Entwicklung oder Weiterentwicklung von diesen entsprechenden Technologien. Wie ist denn das bei euch jetzt persönlich oder auch bei Bearing Point? Wie geht ihr denn da jetzt generell mit innovativen Technologien um?
Ja, da fragst du natürlich genau die Richtigen. Wir haben ja eingangs schon gesagt, dass wir uns vor allem im Team auch mit dem Thema künstliche Intelligenz beschaffen, hier im deutschen Raum. Also natürlich nicht nur wir und auch nicht nur wir im Kernteam. Wir haben natürlich da auch einige andere Leute noch, andere Kollegen, ja, natürlich auch über alle Länder das auch verteilt. Und das ist auf jeden Fall eines der großen Themen, also wahrscheinlich so das Buzzword des 21. Jahrhunderts. Aber ansonsten bekomme ich immer am Rande mit, auch was Kollegen so machen. Ich habe vor kurzem gesehen, es gibt jetzt zum Thema Metaverse, gibt es eine Gruppe, die sich damit auseinandersetzt. Das ganze Thema Virtual und Augmented Reality. Haben wir auch Kollegen, die sich zusammenschließen. Also das ist ja ganz interessant, ne? Also wenn solche neuen Trends aufkommen, dann kommt es häufiger mal vor, dass sich dann daraus ja, einfach Communities gründen. Da wird dann einfach ein Teams-Channel aufgesetzt und man findet sich zusammen und diskutiert die Sachen so ein bisschen und guckt mal, ne, welche Use Cases kann man damit vielleicht umsetzen, welche Ideen, ne, findet man für zukünftige Use Cases für Kunden. Und genau, das machen wir halt unter diesem, ja, Schirm künstliche Intelligenz. Genau, vor allem eben die Frage da, welche konkreten Use Cases sind halt, ne, interessant für unsere Kunden oder welche Herausforderungen haben unsere Kunden denn, wenn sie sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzen. Also wir betrachten das immer so ein bisschen mehr aus der Business-Perspektive und aus der Prozessperspektive. Vor allem wir beide haben aber auch Kollegen, die da auch sehr, sehr stark technisch involviert sind.
Ja, also nichts hinzuzufügen, außer dass natürlich jeder Kunde oder auch sozusagen der Lauf der Zeit ja so ist, dass die Kunden auch mehr oder weniger, wenn du vorne mit dabei sein willst, zukunftsfähig und kompetitiv bleiben willst, du dich natürlich zwangsläufig mit der Frage auseinandersetzen musst, ne? Wo kann ich an welcher Stelle in meiner Wertschöpfungskette ja, technologische Unterstützung, ja, weiß ich nicht, nutzen oder wo ist es sinnvoll, wo kann ich meine Mitarbeiter vielleicht entlassen, wo kann ich auch komplett in der Automatisierung gehen. Mache ich das vielleicht eher aus einer kostengetriebenen Motivation heraus oder einfach, wie gesagt, aus einer Wettbewerbsmotivation heraus. Und am Ende des Tages kommt man da, glaube ich, so von zwei Ecken. Also einmal der Kunde von vorne, der natürlich auch Anforderungen an uns als Beratung stellt, aber auch wir als Beratung, die sich natürlich die Frage stellen, so was treibt die Kunden um und was ist die Zukunft und welche Technologien sind ja zukunftsweisend und welche, genau, wie Michael gesagt hat, kann man beim Kunden umsetzen und wenn wir die dann umsetzen wollen, welche Herausforderungen oder Fragestellungen kommen dann da auf uns zu? Also nicht nur den Kunden, sondern auch uns als Beratung. Und ja, deswegen glaube ich, ist das so der Punkt. Und was Michael gesagt hat mit den Communities, also klar, ne, wir sind da ja sehr durch flache Hierarchien sehr gut vernetzt und sprechen auch viel. Wir haben große Communities, wo man sich regelmäßig austauscht, aber auch kleinere, vielleicht auch standortbezogene. Und da wird ja viel gesprochen, es wird viel Wissen geteilt. Also ich meine, klar, über Studien oder Veröffentlichungen oder Veranstaltungen, Webinare, wie auch immer, kriegt man ja auch viel mit. Und das ist ja eigentlich das, was ja in der Beratung oder was wir ja auch eigentlich haben, so als Asset, ne? Das Wissen, was wir haben oder eher den Zugang zu Wissen und den Zugang zu Erfahrung, den wir dann auch wertstiftend bei unseren Kunden dann auch einsetzen können.
Wenn ihr jetzt diese Technologien hauptsächlich auch auf eure Kunden dann anpasst, gibt es jetzt Technologien, die ihr einfach von eurem Unternehmen aus hauptsächlich benutzt oder damit arbeitet? Oder ist es so, dass ihr die immer ganz individuell auf euren Kunden anpasst?
Es gibt natürlich gerade, also ich kann natürlich jetzt nicht für alles sprechen, ich kann so für das Thema KI so ein bisschen sprechen. Gibt natürlich gängige Plattformen, die einfach der Industriestandard sind und die Basis bilden. Das sind die großen Hyperscaler-Plattformen, ja, von Microsoft, von Google, von Amazon, die alle schon irgendwo Module bieten, die ein Stück KI enthalten. Ne? Entwickelt sich auch laufend weiter so, dass eben genau solche Plattformen am Ende durch Nicht-ITler oder zumindest nur mit sehr begrenztem IT- und Programmierkenntnissen auch genutzt werden können. Und das ist natürlich attraktiv. Ne? Also wenn man nicht sowas Exklusives hat, wo man immer dann Entwickler für braucht, sondern wenn man auch sagen kann, okay, man macht die Grundkonfiguration am Anfang in einem Projekt, zum Beispiel mit uns zusammen, und dann enabelt man den Kunden auch selber zukünftige Use Cases umzusetzen. Ne? Von daher kommt das natürlich immer auf den konkreten Fall an, aber in der Regel versuchen wir da auch, ich nenne es mal nachhaltige Plattformen zu nutzen, um eben, wie gesagt, den Kunden auch als Partner zu sehen und gemeinsam solche Themen zu treiben.
Ich kann mir vorstellen, dass dadurch auch einfach die Projektarbeit sehr erleichtert werden kann. Also wenn jetzt solche Technologien einen großen Stellenwert in den Beratungsprojekten einnehmen, erlebt ihr das auch so oder habt ihr auch öfters die Erfahrung gemacht, dass es auch herausfordernd sein kann oder zu Herausforderungen kommen kann, wenn jetzt vielleicht ein Kunde noch nicht so viel mit Technologien gearbeitet hat oder vielleicht jetzt auch gerade die Technologie, die ihr mitbringt, ihm nicht so bekannt ist? Oder habt ihr eher die Erfahrung gemacht, dass das nicht so einen großen Einfluss hat?
Also ich glaube, ich würde die Frage eher umdrehen, weil wenn wir sozusagen über Implementierungsprojekte kommen oder überhaupt erstmal am Anfang von der Anforderungsaufnahme, ne, was hat der Kunde für eine Problemstellung oder welche Fragestellung verfolgt er und welchen möglichen Anwendungsfall kann man daraus ziehen und welche Technologie passt dann sozusagen auf den Anwendungsfall, und man hat es dann geschafft, die Technologie sozusagen erfolgreich in den Prozess zu integrieren, dann hast du, glaube ich, am Ende des Tages erreichst du eine Erleichterung, aber ehrlicherweise nicht unbedingt für uns als Berater in dem Projektkontext, sondern dann für den Mitarbeiter oder für die Mitarbeitenden beim Kunden, die dann von dem, ja, oder von der Technologie, von dem Outcome dann profitieren. Es ist natürlich schon so, dass man, ja, wie soll ich sagen, auch Themen, die wir intern verfolgen, wenn man da irgendwie, also als Beispiel, ne, wenn wir jetzt schon darüber sprechen, wir haben so eine Initiative gestartet mit einem, ja, Chatbot, der uns intern tatsächlich das Leben ein bisschen erleichtern soll. Also gerade wenn man in unserem sehr, ja, informationsgefluteten Intranet versucht, gewisse Dinge zu finden, dann soll der hoffentlich irgendwann mal dafür sorgen, dass man noch schneller ist in seiner Suche und noch weniger Zeit aufwenden soll und einfach so ein bisschen das charmanter macht. Also das wäre jetzt so ein Beispiel, wo man sagt, man kann über Intelligent Agents oder über Chatbots auch unser Leben für uns Bearingpointler erleichtern. Das geht natürlich beim Kunden genauso, aber am Ende des Tages geht es ja erstmal darum, die Technologie beim Kunden dann wirklich zu implementieren und dann sozusagen über, ja, die Integration und die Akzeptanz der Mitarbeitenden, die die Technologie dann hoffentlich auch nutzen und auch nutzen wollen und daraus einen Mehrwert sehen, dann einfach erfolgreich zu Ende zu bringen. Und ich glaube, dann erschaffst du oder dann erreichst du den größten Mehrwert. Und da kann auch Technologie dann wirklich helfen und unterstützend sein.
Wenn ihr dann... ich wollte noch was dazu sagen. Das ist natürlich immer, also wir sehen das in unterschiedlichen Bereich und auch in unterschiedlichen Industrien unterscheidet sich das natürlich. Gerade wenn man da um den öffentlichen Bereich schaut, der ja bekanntermaßen in Deutschland digitalisierungstechnisch so ein bisschen noch hinten dran hängt, wenn man das mal milde formuliert, dann ist natürlich die Angst auch immer groß, wenn das Thema oder das Wort KI fällt. Ja, weil es gibt da ganz unterschiedliche Vorstellungen. Für die einen bedeutet das, oh, alle Arbeitsplätze werden zukünftig ersetzt durch irgendwelche Roboter. Und das ist natürlich nicht der Fall. Genauso wenig haben andere Leute die Vorstellung, andersrum haben andere Leute die Vorstellung, dass KI etwas so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau ist und alles kann. Und dass man einfach eine KI drauflegt und die macht dann alles. Wenn man das Ganze aber dann runterbricht und ne, auf die Prozessebene und wirklich mal technisch betrachtet, dann gibt es ganz vereinzelte Themen, wo man verschiedene Technologien aus dem Bereich KI nutzen kann, um Prozessschritte zu automatisieren und zu optimieren. Und Ziel sollte dabei sein, das haben wir, glaube ich, jetzt auch schon zwei, dreimal gesagt heute, Freiräume eher zu schaffen für die Mitarbeiter. Ne? Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel ist es, glaube ich, ein Riesenvorteil, wenn wir diese Technologien nutzen, um ja, die Leute wieder ein bisschen mehr zu entlasten und auch sicherzustellen, dass wir eben diese Vielzahl an Personen, die heute den Job machen, die in Zukunft gar nicht mehr nachrücken, dass wir die in Zukunft vielleicht gar nicht mehr eben brauchen. Das können wir jetzt eigentlich ganz schön ausphasen, ne, wenn wir gleichzeitig solche Technologien aufbauen. Also ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt, aber man trifft natürlich auf viel Vorurteile auch, ne, bei dem Begriff KI.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn ihr viel damit arbeitet, wie war das denn bei euch, als ihr eingestiegen seid? Habt ihr schon Erfahrungen dann mit den verschiedenen Technologien mitgebracht oder bekommt ihr Trainings oder Workshops? Habt ihr das bekommen oder wird vielleicht auch jetzt noch angeboten für Einsteiger, die bei euch starten?
Ich glaube, man muss mal so ein bisschen unterscheiden, wie vorhin schon mal gesagt, dass wir das ja aus so einer Business-Perspektive betrachten. Also da geht es viel um, ne, was bringt das dem Unternehmen, wo kann man das einsetzen, wie kann das vielleicht umgesetzt werden, wirklich auch, ich sage jetzt mal, konzeptionell, strategisch. Und dann haben wir die Kollegen, die das wirklich von einer technischen Perspektive machen. Also ich kann keinen Algorithmus programmieren, ne? Da werdet ihr mich nicht finden. Ich habe vielleicht so ein grundsätzliches Verständnis dafür, wie das funktioniert, aber da haben wir wirklich dann die Fachexperten und die Technologieexperten, die das dann auf einer technischen Seite auch wirklich in die Infrastruktur des Kunden bringen. Wie gesagt, Verständnis ist, glaube ich, nie schlecht. Da gibt es natürlich auch Schulungen oder Trainings, die einfach dazu beitragen. Grundsätzlich ist es aber nicht so, dass man sozusagen einsteigen kann, wenn man das KI-Wissen bis in die Haarspitzen hat, sondern einfach ein grundsätzliches auch Interesse dafür, ein Verständnis, wie die Welt funktioniert und was wichtig ist und was aktuelle Fragestellungen sind, was so die Trends sind, wie sich das bewegt und wie man das sozusagen alles zusammenbringen kann. Aber wir bilden uns natürlich im Zuge von auch Knowledge Sharing und Wissenstransfer und auch einfach dieses Up-to-Date-Sein, was passiert gerade in der Welt, worüber wird gesprochen, was beschäftigt die Leute von der technologischen Perspektive und das dann in den Business-Kontext zu gießen. Das machen wir sehr verstärkt.
Also kann man sich das dann so auch bei den Projekten vorstellen, dass man jetzt nicht zwingend das tiefste Verständnis dafür braucht, dass es einem vielleicht schon einen Vorteil bietet, wenn man Erfahrung hat, aber dass man sich eigentlich quasi auf jedes Projekt dann bewerben kann. Und ich weiß nicht, wie das bei euch läuft mit Projektzuteilungen, also dass man da jetzt nicht fest danach geht, wer hat die meiste Erfahrung mit den und den Technologien jetzt im Detail.
Ja, ich glaube, das kommt natürlich darauf an, was der Kunde auch will, wie das Projekt aufgebaut ist. Ne, wenn der natürlich sagt, ich brauche einen Architekten, IT-Architekten mit so und so viel Erfahrung, weil ich habe so eine komplexe Landschaft, dann ist das natürlich eine sehr harte Anforderung, der natürlich auch nachgegangen werden soll, um einfach den Projekterfolg sicherzustellen. Wenn wir jetzt von so einer Business-Perspektive kommen, wo es ja viel um strategische Arbeit, Konzeption, Prozesse und so geht, da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man ein generalistisches Verständnis davon hat und sich dann einfach in den Dingen so ein bisschen weiterbildet. Das ist ja so der Methodenkoffer eines Beraters, würde ich mal sagen. Und dann wird einfach geguckt, so klar, wer passt vielleicht auch am besten von dem, was man bisher gemacht hat, auf das Projekt, was man schon für Erfahrungen gesammelt hat. Vielleicht kennt man den Kunden auch schon oder man hat in der Industrie gearbeitet oder so. Da wird schon geguckt, dass man da ein gutes Match hinbekommt und natürlich das, was den Mitarbeiter am Ende des Tages auch interessiert. Also wenn du natürlich sagst, das und das interessiert mich überhaupt nicht, da habe ich gar keine Lust zu, dann ist es natürlich vielleicht eher kontraproduktiv. Aber an sich wird schon geguckt, dass das ein guter Mix und Match ist am Ende des Tages.
Ja, sehr gut. Michael, willst du da jetzt noch was zu ergänzen?
Nee, ich stimme da absolut zu und das hat Annalena sehr schön gesagt.
Okay, perfekt.
Danke für die Blumen.
Ist doch auch sehr nett so. Ja. Zum Fast-Abschluss, sage ich jetzt mal. Ich wollte nämlich gerade auch sagen, dass wir ja eigentlich auch schon unsere Themenbereiche von verschiedenen Blickwinkeln schon beleuchtet haben und auch über die Schnittstellen von Bearing Point und den Punkten gesprochen hatten. Ich kann jetzt mir vorstellen, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch interessiert daran sind, wie der Einstieg bei Bearing Point gelingen kann und wie da so der Prozess aussieht. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja aktuell auch Praktikantin bei Bearing Point. Da habe ich auch schon einen kleinen Einblick erhalten können. Aber genau, das wäre doch vielleicht mal ganz spannend, ja, wie ihr das so seht.
Da hast du natürlich schon ein bisschen Wissensvorsprung.
Ja, das stimmt.
Ja, grundsätzlich gibt es ja, wie gesagt, unterschiedliche Einstiegslevel auch bei uns. Vielleicht kann man mal so den klassischen Einstieg ja, skizzieren. Also wenn man als
Gerne.
Uni-Absolvent bei uns einsteigen möchte, entweder man hat irgendwie Kontakt über einen Jobfair oder man kennt jemanden oder man bewirbt sich einfach über die Website. Genau. Und dann ist es so, also zumindest machen wir das auch versteckt bei uns im Team so, dass wir, wenn wir einen Kandidaten oder eine Kandidatin haben, die wir spannend finden, dann laden wir zu einem Erstinterview ein. Das ist ein Video-Interview, aktuell noch remote, hoffentlich dann bald irgendwann wieder vor Ort irgendwo. Und genau, dann wird so ein bisschen grundsätzlich gesprochen, wer ist die Person, was hat die bis jetzt gemacht, was interessiert die, passt die zu uns, passt die zum Team, ne? Sind die Themen irgendwie cool, hat die Person Lust darauf? Erstmal so ein bisschen so ein kleiner Front-Check. Und wenn man dann sagt, ja, das können wir uns ganz gut vorstellen von beiden Seiten, dann erfolgt unser Career Day. Der findet immer freitags statt. So eine ganztägige Veranstaltung, wo man mit mehreren Bewerbern, ich glaube 15 oder 20 Personen, wird dann auch in Kleingruppen eingeteilt und verbringt dann sozusagen den Tag zusammen. Man hat unterschiedliche Aufgaben, ja, so klassische Gruppenaufgaben, eine Projektmanagementaufgabe auch, aber so, dass man auch noch mehr über die Person erfährt. Genau, und da wird man dann auch von Bearing Point dann sozusagen beobachtet und von Kolleginnen und Kollegen aus der Personalabteilung. Und am Ende erfolgt dann auch eine Bewertung. Und wenn man auch diesen Tag gut gemeistert hat, dann folgt noch ein finales Partnerinterview, also dann auch mit dem disziplinarisch Vorgesetzten und welches Teams dann auch sein, das Team ist dann auch am Ende des Tages sein soll. Und wenn auch dieses Gespräch positiv verläuft, dann gibt es ein Vertragsangebot. Und genau, dann ist man sozusagen Teil der Bearing Point Familie. Und wir haben da auch in den letzten Jahren auch viel gemacht, gerade jetzt in Zeiten von Remote, wenn Kolleginnen und Kollegen natürlich remote einsteigen müssen. Das ist natürlich so ein bisschen herausfordernd manchmal, aber dann gibt es immer New Member Days, wo man alle Kolleginnen und Kollegen kennenlernt, die an dem gleichen Tag angefangen haben. Man kann schon ein bisschen die Fühler ausstrecken, man kann sich vernetzen, man kann sich austauschen, lernt vielleicht schon jemanden aus seinem Standort kennen und dann geht es eigentlich direkt los und wir stellen dann auch aus dem Team einen Tutor oder Tutor zur Seite, der einfach den Einstieg noch ein bisschen erleichtert. Also man kann eh immer alle Fragen stellen, aber dann ist es manchmal auch ganz gut, wenn man nochmal so eine dedizierte Person hat, die man zu allem und jeglichen fragen kann. Genau, und dann hoffen wir natürlich, dass der Einstieg dann auch gut läuft und dann eigentlich direkt ab aufs Projekt. Also direkt kaltes Wasser und direkt los. Genau.
Ja, sehr gut skizziert, sage ich jetzt mal. Und ich kann natürlich jetzt auch aus persönlicher Meinung jetzt schon mal sagen, dass man sehr gut aufgenommen wird bei Bearing Point. Trotz dieser ganzen ungewissen Zeit mit Corona und mit Homeoffice fühlt man sich doch sehr, sehr schnell aufgenommen. Und ja, also ich kann mich da natürlich auch sehr glücklich schätzen jetzt mit meinem Team. Aber genau, generell ist das bei Bearing Point wirklich so, dass man ab Tag 1 wirklich Teil der großen Familie ist, sage ich mal. Genau, aber jetzt würde mich oder würde uns wahrscheinlich auch noch mal interessieren, was braucht es denn eurer Meinung nach, um ein Berater zu sein? Vielleicht auch erstmal allgemein, aber speziell auch bei Bearing Point.
Das ist auch so eine Frage, ne? Da kann man jetzt natürlich diverse Karriereratgeber zitieren.
Ja, das stimmt.
Oder Annalena und ich, wir sitzen ja häufig auch in Interviews und ich glaube, jeder hat am Ende seine eigenen Auswahlkriterien so im Kopf. Also, ne, ich rede jetzt wirklich von Soft Skills. Alles andere wird ja in der Regel davor durch HR geprüft. Aber was es braucht, ist halt einfach ich finde, man so ein bisschen der Blick fürs große Ganze, also der Blick über den Tellerrand hinaus, also wirklich Kontexte sich schnell zu erschließen. Natürlich auch in gewisser Weise, oder nicht in gewisser Weise, sich verkaufen zu können, auch ein gewisses Auftreten zu haben, eine Eloquenz an den Tag zu legen. Das ist natürlich auch sowas, was man natürlich sieht in so einem Gespräch, wie präsentiert der andere sich. Aber mir geht es sehr viel halt ums Persönliche. Also ich versuche in solchen Gesprächen auch immer so ein bisschen hinter diese Fassade des Bewerbungsgesprächs und dieses professionellen Charakters zu kommen und zu schauen, wer sitzt da eigentlich. Man hört ja häufig, ja, würde man zusammen irgendwie nach der Arbeit noch was trinken gehen mit der Person. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Und ansonsten ist es, glaube ich, schwierig in Worte zu fassen, welche Skills das konkret sind. Oder Annalena, kannst du das auf den Punkt bringen?
Ja, ich versuche das mal. Also für mich eigentlich immer ausschlaggebend ist sozusagen auch eine gute Portion an Mut. Also ne, du hast täglich oder regelmäßig mit neuen Kollegen zu tun, mit neuen Kunden, mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und da ist es vor allem auch wichtig, dass man ja, Fragen stellt, offen ist, proaktiv vor allem auch ist und einfach immer Fragen stellen, ne? Und versuchen, wie Michael gesagt hat, sich den Kontext zu erschließen. Es gibt keine falschen Fragen, das muss man auch einfach lernen. Und Fehler machen ist auch erwünscht, wenn man sie nicht öfter macht oder die gleichen öfter macht. Und ja, ich glaube, also für mich ist es immer so diese, ja, so flexibel im Kopf sein, ne? Also du hast unterschiedliche Themenstellungen, du hast unterschiedliche Fragestellungen, du hast ganz, wie gesagt, unterschiedliche Persönlichkeiten und da muss man auch einfach adaptiv sein. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr wichtig. Du musst ganz schnell zu unterschiedlichen Situationen, ja, anpassungsfähig sein. Und am Ende des Tages musst du einfach nur Lust darauf haben. Also ne, du musst Lust darauf haben, dass du vielleicht nicht weißt, wie deine Woche genau aussieht. Du musst auch Lust darauf haben, dass vielleicht einfach mal eine Anfrage aus dem Nirgendwo kommt und dann so ein bisschen Stress ausbricht. Ne, und man weiß irgendwie nicht genau, was soll man jetzt machen. Also das muss man sich vor Augen führen. Und wenn man sagt, so, wow, das kann ich mir alles vorstellen und ich bin auch so der Typ dafür, dann würde ich sagen, warum nicht? Also, ja.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp oder eine ganz gute Ausführung, gerade auch diese Flexibilität und Offenheit. Danke euch beiden auf jeden Fall auch nochmal den Einblick zu dem Thema Einstiegsmöglichkeiten. Ja, wir haben so gegen Ende von unserem Podcast auch noch eine zweite Tradition und das ist die Tradition vom Elevator Pitch, wo unsere Gäste oder Interviewpartner eine Minute lang Zeit haben, ihr Unternehmen vorzustellen. Es gibt so eine kleine Einschränkung, dass ihr 5 Wörter nicht benutzen dürft. Ich weiß nicht, wer von euch beiden jetzt spontan Lust hat, den Elevator Pitch zu halten. Ob ihr das schon abgesprochen habt oder ob wir einfach einen rausdeuten sollen.
Na, wir hatten ja anfangs gesagt, also in der Vorbereitung, ne? Wer am wenigsten gesprochen hat, der darf am Ende noch den Elevator Pitch machen. Ich habe es nicht mitgeschrieben. Ich hätte es geschätzt, vielleicht hätte Annalena mir am Ende nochmal so ein bisschen die Butter vom Brot genommen. Das war vielleicht deutlich ausgeglichen. Ich würde sagen, wir fangen mal an und wenn man nicht weiterkommt, dann springt der andere ein.
Ja, wir dürfen das auch zusammen machen, oder?
Ja, dürft ihr auch. Also ihr habt eine Minute Zeit. Okay. Wenn ihr das gerne zusammen machen wollt, dann dürft ihr das natürlich auch gerne zusammen machen.
Und wir pitchen Bearing Point?
Genau.
Okay. Also ich habe das mal, ja, ich habe zumindest einmal die Wörter, die man nicht sagen darf, hier vor Augen.
Gut, ich sage sie auch einmal nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie auch wissen, welche Wörter ihr nicht benutzen dürft. Aber genau, ihr dürft die Wörter global, innovative Lösung, Teamwork, Expertise und Weiterentwicklung nicht verwenden. Wenn ihr beide ready seid, dann dürft ihr Johanna ein kurzes Zeichen geben, damit sie die Zeit stoppt, damit ihr auch wirklich nach einer Minute aufhört.
Okay. Micha, wie sieht's aus? Zum Ersten ist mir ja, schon was eingefallen.
Soll ich anfangen oder machst du? Na komm, komm ich
mal. Okay, du fängst an.
Ja, perfekt. Wenn ihr dann jetzt soweit seid, dann würde ich sagen, let's go.
Okay, ja, wir als Bearing Point sind eine Management- und Technologieberatung, die ihre Wurzeln tief in Europa hat und das auch regelmäßig bei den Projekten zeigt. Ich glaube, wir sind sehr nah an unseren Kunden mit unseren Lösungen. Wir haben als einer unserer Themen auf unserer Fahne stehen, easy to work with. Ich glaube, das leben wir ganz gut in diesem Unternehmen. Was immer wieder begeistert sind die flachen Hierarchien, vom Analysten bis hoch zum Partner. Da gibt es also keine Situation, wo man nicht auch höhere Level ansprechen könnte. Und das macht das Arbeiten natürlich als Mitarbeiter sehr angenehm und sorgt gleichzeitig dafür, dass unsere Kunden immer ja, optimal mit kreativen Lösungsansätzen versorgt sind.
So, das war jetzt die Minute. Ich weiß nicht, wenn Annalena natürlich noch was ergänzen will, darfst du das auch sonst gerne noch machen. Aber ansonsten war es ja wahrscheinlich auch schon doch eine relativ
Hat er
gute
sehr gut
Zusammenfassung.
gemacht.
Genau,
Ja,
würde
hat
ich
er
auch
sehr gut
sagen.
gemacht. Vielleicht als Abschluss kann man nur sagen, das Miteinander macht es ja und dann macht es auch Spaß, ab und zu mal die Extrameile zu gehen, wenn es denn erforderlich ist.
Das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Dann habt ihr das auch super gemacht. Damit wären wir auch schon am Ende von dieser Podcast-Folge und wir hoffen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen kleinen Einblick bekommen haben in die beiden Themen und auch in oder zu Bringpoint, wie man da einsteigen kann und wie diese beiden Themen bei euch verbunden werden. Ich glaube, ich kann für Johanna und mich, für uns beide sprechen. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr heute da wart und mit uns gesprochen habt. Und wir hoffen, dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet. Ihr hattet ja in der Vorbesprechung mal erzählt, dass ihr schon auf der anderen Seite wart, also quasi auf unserer Seite und jetzt mal die Gegenseite kennengelernt habt. Und wir hoffen natürlich, dass euch das auch ein bisschen Spaß gemacht hat und interessant für euch war.
Ja, auf jeden
Ja,
Fall.
das
Ganz
macht man
lieben
natürlich gerne als
Dank.
Berater, ne? Einfach so ein bisschen aus der
Bisschen
Expertise
quatschen.
plaudern, genau. Das liegt uns ganz gut. Ja,
Ja.
hat echt viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Möglichkeit ne? Und die Diskussion. Viele Grüße an den BDSU und an die studentischen Beratungen.
Ja, lieben Dank euch. Wir freuen uns aufs Endergebnis.
Vielen, vielen Dank.
Und
Bis
dann.
dann, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Auch diese Folge wurde euch wieder vom Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatung präsentiert.
Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie doch gerne und schaltet bei der nächsten Folge Kick-Off wieder ein. Bis
Bis
zum
zum
nächsten
nächsten
Mal.
Mal.